Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Ja, herzlich willkommen zu dem Data Science mit Milch und Zucker Podcast. Es freut mich sehr, dass wir heute Markus Hartmann zu Gast haben. Er ist Partner und Chief Data Officer bei PwC. Markus, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, René, schönen guten Morgen auch aus Frankfurt. Vielen Dank für die Einladung. Wie du sagst, ich bin Partner und Chief Data Officer bei der PwC in Deutschland, aber auch für Europa verantwortlich. Bin seit 3 Jahren Partner dort und verantworte im Wesentlichen eigentlich 3 Bereiche, nämlich einmal das gesamte Master Data Management, den Bereich Data Science und Machine Learning und darüber hinaus aber auch das Thema Produkte, denn da gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal kurz drauf ein. Wir glauben tatsächlich, dass es einen sehr essentiellen Zusammenhang gibt zwischen Data Science und Business und Produkten. Und insofern haben wir das bei der PwC in einer Organisation zusammengefasst, die ich halt verantworten darf.
Sehr schön, das hört sich spannend an. Da bin ich auch schon gespannt drauf, wie man die Komponente Produkte noch einbringen kann. Wir haben schon viel über Machine Learning gesprochen, über Data Science, auch die Herausforderung. Aber wie man das Ganze noch mit den Produkten verknüpft und auch mit dem Business, was natürlich auch ganz wichtig ist, was man immer wieder sieht. Ich sage es mal von Erfahrung, dass jemand irgendwelche Data Science Analysen macht und die gar nicht angewandt werden. Das sieht man auch relativ häufig, sondern man muss wirklich den Businesswert und den Nutzen da generieren. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, sondern ich überlasse es dir, nochmal rauszustellen, was die Herausforderungen sind in diesem Bereich.
Ja, also ich denke, Data Science ist im Wesentlichen ja eine Kompetenz, die ja nicht ganz neu ist. Ich glaube, das ist sicherlich jetzt gehypt worden in den letzten Jahren rund um KI und all die Leuchtturmprojekte, die damit verbunden wurden. Also insofern, glaube ich, darf man schon noch mal konkret reinschauen, was ist denn eigentlich Data Science für ein Unternehmen? Was kann Data Science denn eigentlich bewirken, auch im Vergleich zu anderen analytischen Funktionen und Kompetenzen in einem Unternehmen? Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, gar nicht mal mehr die Möglichkeiten zu haben, Data Science-spezifische Methoden und Kompetenzen zu erlangen. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon gut gelungen, auch an Universitäten, als aber auch in der Anerkennung in Unternehmen. Ich glaube, die allergrößte Herausforderung ist tatsächlich, mit dieser Methodenkompetenz die Erfahrung zu paaren, nämlich die Use-Case-spezifische Erfahrung, um dann, wie ich das gerade eingangs schon gesagt habe, einen Impact zu generieren. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man schauen muss, dass man Methode, Problemstellung und dann mit Data Science als Lösungsansatz verknüpft, um Unternehmen oder Business diesen Wert letztendlich halt zu zeigen.
Genau, also diesen Impact hast du ganz, ganz wichtig. Also ich kenne auch Beispiele, es wird einfach gesagt, ja, wir müssen jetzt Data Science machen, das war allem früher. Wir geben jetzt einfach mal, was weiß ich, große Firmen, 2 Millionen, kaufen ein tolles Tool und nach 2 Jahren kam halt nichts raus, weil einfach der Business Impact nicht mit berücksichtigt wurde. Hast du da verschiedene Tipps oder Vorgehensweise, wie man denn Business Impact richtig generieren kann, dass man sagt, man kommt es nicht nur mit der Methodenkompetenz an, sondern man macht es gleich richtig?
Na, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich aus diesen explorativen Leuchtturmprojekten rausentwickelt. Ist das, glaube ich, was man in den letzten Jahren erlebt hat. Man hat verstanden, Technologie und Methodik, da ist ganz viel drin, da kann ich sehr viele Insights generieren, kann sehr stark in die Zukunft versuchen zu prognostizieren oder große Empfehlungen auszusprechen, die man bislang nicht aussprechen konnte. Und das war immer wunderbar im Labor. Und dann kam der Praxistest, nämlich der Regelbetrieb, und dann scheiterten die meisten Projekte. Und ich glaube, das ist genau dieser Spagat, den man schaffen muss zwischen Begeisterung rund ums Data Science und der Methodik, weil die ist enorm, sag ich mal, damit kann man enorm begeistern und auch sich ausleben. Aber andererseits muss man gucken, dass die Sachen sozusagen straßenfähig sind. Und das gehört, glaube ich, für mich auch mittlerweile zu einer Methodenkompetenz dazu, nämlich die Anwendungskompetenz zu entwickeln in dem Kontext. Also nicht nur die Fähigkeit in den Kern, sondern sozusagen die Fähigkeit auch in einem End-to-End-Prozess, in einem Regelbetrieb, in echt sozusagen seine Anwendung zu verproben und auch einwerten zu können, wie kann ich da tatsächlich diesen Impact generieren. Und das kann man am besten immer dann machen, wenn man sozusagen die akademische Methodenlehre oder das, was man dort gelernt hat, sehr nah am Business sozusagen immer verprobt. Heißt, von Tag 1 oder von Tag 2 an sehr stark immer mit den Anwendern spricht. Versucht, okay, ich versuche ein Problem zu lösen. Wo wirkt es denn eigentlich im Business? Wo kann ich denn eigentlich auch vom Business lernen, wo vielleicht Besonderheiten sind, die dieses Geschäft halt ausmachen? Also dieses nicht weggehen in einen Elfenbeinturm, sondern gerade rangehen an den Kunden, ans Geschäft. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um diese Akzeptanz auch in der Zukunft halt noch zu forcieren.
Ja, das sehe ich auch. Also je näher man Kunden dran ist, desto mehr Feedback bekommt man. Vor allem, weil man auch ansonsten in Probleme reinläuft. Also wenn man Datenbereinigung nimmt zum Beispiel und man weiß einfach nicht, was für Daten es sind, dann kann man sich da alleine verstecken, kommt man nicht weiter. Und läuft dann da rein. Hast du vielleicht auch Ideen, was mit dem Zusammenhang noch kommt? Oft muss ja auch auf der Business-Seite auch, also wir reden jetzt ja von Data Science, man soll auf die Business zugehen, aber ich glaube, umgekehrt ist es ja auch wichtig. Business muss auch auf die Data Scientists zukommen, muss vielleicht auch Verständnis dafür haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man jetzt ein Projekt hat, dass es immer 100% genauso abläuft, sondern vielleicht auch Budget oder Kosten. Du sagst, Leuchtturmprojekt wird abgebrochen, vielleicht auch von Business-Seite. Was muss da berücksichtigt werden, dass dann das Projekt erfolgreich ist?
Ja, ich glaube, man muss Verständnis für beide Disziplinen letztendlich halt haben und auch Verständnis dessen, wie auch die jeweiligen Stakeholder eigentlich denken, warum sie Dinge betrachten, wie sie betrachten. Ich glaube, man darf einfach nicht nur, sag ich mal, rein funktional aufeinandertreffen, sondern man muss die Gegenseiten letztendlich gut verstehen. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass das Arbeiten mit Data Science Methodik, aber auch das Arbeiten mit Daten und Datenassets momentan in so einer Situation ist, dass es viel, viel mehr ist, einfach nur, ich habe eine neue Kompetenz und ich möchte die gerne anwenden. Ich glaube, dieses Verständnis ist eher beschrieben in so einem kulturellen Kontext. Ja? Also wie verstehe ich als Unternehmen Daten? Wie will ich mit diesen Daten eigentlich arbeiten? Wie will ich eigentlich Methode und Technologie anwenden, um diese Daten noch besser zu verstehen, dann noch mehr Insights rauszugenerieren, um dann einen Business Impact zu generieren? Das ist sicherlich nicht ein Solitärwissen, sondern das muss in einer ganzen Firma sozusagen etabliert und verankert werden. Und ich glaube, da ist tatsächlich heute eine der ganz großen Achillesfersen bei den meisten Unternehmen. Deswegen ist auch dieser leichte beschriebene Schritt vom Leuchtturm, vom Lab in Regelbetrieb durchaus sehr komplex und sehr, sehr schwierig, weil dieses Verständnis einfach noch gar nicht end-to-end durchgedrungen ist. Und da kann, glaube ich, auch ein Data Scientist in der Wahl der Sprache, in der Wahl der Methodik, glaube ich, helfen, Dinge weniger komplex darzustellen, Dinge greifbarer darzustellen, auch in einer Sprache, die auch Menschen oder Kolleginnen und Kollegen aus dem Produktbereich, aus dem Marktbereich letztendlich halt auch verstehen und auch für sich übersetzen können in ihren Alltag. Und ich glaube, das ist möglich, wenn wir sagen, wir nehmen diesen Hype und auch die Begrifflichkeiten ein bisschen zurück und versuchen einfach Sprache zu finden, die diese Welten miteinander verbindet.
Ja, das ist ein ganz großes Thema mit End-to-End-Verbindung im Impact. Wir hatten auch schon Coaches im im Podcast. Und die sind speziell dafür da, diese ganzen Brücken zu bilden, diese Firmen durchleuchten end-to-end für die komplette Firma. Ich glaube, das ist ein sehr großer Need für die nächste Zeit. Das war es jetzt soweit zu dem Impact generieren. Gehen wir nochmal zu den Produkten, was du gesagt hast am Anfang. Es gibt Machine Learning, Data Science und die Produkte. Was versteht sich oder was versteckt sich hinter den Produkten?
Naja, also ich glaube ja, also man kann ja Data Science ganz unterschiedlichen Art und Weisen letztendlich halt anwenden. Man kann es zu einer reinen Prozesseffizienz heranziehen. Man kann neue Insights generieren nach innen für eine Organisation, um einfach Transparenz zu schaffen, Empfehlungen, bessere Entscheidungen treffen zu können durch Data Science. Das ist so ein bisschen nach innen gerichtet. Das kann man sicherlich auch produktisieren ein Stück weit. Wenn ich aber über Produkte rede, dann spreche ich tatsächlich über Produkte, die an den Markt gehen. Denn ganz häufig ist natürlich eine interne Projekt- oder eine Prozesseffizienzoptimierung, die nimmt man gerne mit. Die weiß man auch so ein bisschen wertzuschätzen, aber der Business Impact ist dann doch immer schlagender. Deswegen gucke ich immer eher auf die Seite am Markt oder zum Markt. Und ich glaube, was heute unglaublich relevant ist und noch mehr wird, ist sozusagen in der Lage zu sein, die Zukunft noch besser zu forecasten. Ne? Also einfach noch ein besseres Gefühl zu kriegen, nicht nur die Retroperspektive zu betrachten, sondern aus der Retroperspektive zu lernen, mit Machine Learning dann aber in die Zukunft zu antizipieren, was kann denn eigentlich in ganz unterschiedlichen Dimensionen passieren. Und das nicht immer nur als Solitärprojekt, weil das hat dann sozusagen einen Start und ein Ende, sondern das so zu paketieren, dass man es automatisieren kann. Also ich glaube, die Automatisierungskomponente bei Data Science hat eine hohe Relevanz für die Zukunft, um sozusagen aus diesem One-Off-Projekt mal rauszukommen, um dann wieder Relevanz letztendlich halt am Markt zu haben. Und da sieht man, dass ganz viel Forecasting, Prädiktionsprodukte auf den Markt kommen. Es kommen aber auch Sachen auf den Markt, beziehungsweise Produkte, wo man Data Science mehr und mehr demokratisiert. Ja, also ein bisschen weg vom Experten hin eher in die Masse. Warum? Natürlich habe ich nicht unendlich viele Ressourcen, die ich nutzen kann. Insofern muss ich gucken, wie kann ich auch ein höheres, affines Personal auch einbinden, indem ich gewisse Dinge vielleicht vortrainieren lasse, produktisiere, aber dann sozusagen die Ausführung demokratisiere. Also Forecasting, Demokratisierung, Automatisierung, das sind, glaube ich, Sachen, die kann man über Produkt-Setups versuchen abzubilden, um dann gewisse Vorleistungen eigentlich nur noch zu konsumieren als Nutzer oder als Produktmanager und nicht mehr sozusagen immer bei Null anzufangen. Also nochmal ein Beispiel. Ich denke, ganz viele Algorithmen können vortrainiert werden. Auch wenn ich noch heute noch nicht weiß, was sind eigentlich die unendlichen Use Cases, die ich damit bedienen kann. Aber wenn ich heute Wetter prognostizieren möchte, dann kann ich die Wetterdaten heute schon oder die Algorithmik halt schon vortrainieren lassen über mehrere Monate, über mehrere Datensätze dann auch, um dann in der Zukunft ein vortrainiertes Modell konsumieren zu können. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube, ne, wo man sagt, okay, man produktisiert und hat dann aber auch vielleicht ein Output-Produkt, was man dann deutlich schneller an den Markt führen kann, um dann ein Business-Lead wiederum zu erfüllen.
Ja, ist auch ein spannendes Thema, vor allem mit dem Vortrainieren von Produkten. Ich sehe es auch in der Praxis sehr häufig, dass Google ja schon vortrainierte Modelle hat, wie zum Beispiel das BERT-Modell, und diese dann wiederverwendet werden und erstmal eingesetzt im Unternehmen, wenn man einfach diesen Trainingsprozess extrem einsparen kann. Man kann es auch von Bilderkennung, andere Modelle einfach schon von Google herunterladen. Natural Language Processing ist ja dann das BERT-Modell, was man einsetzen kann. Und das kann man natürlich dann auch im Unternehmen intern einsetzen und wiederverwerten. Das ist ja auch in der Data Science oder auch im Softwareentwicklung ist ja Wiederverwertung immer hochgeschrieben, weil es einfach vorteilhafter ist. Also vielleicht noch ein paar weitere Beispiele für die Produkte, wie man das einsetzen kann. Also du hast ja schon eins gesagt, aber vielleicht noch ein weiteres.
Naja, also wenn wir beispielsweise über Social Media Daten halt sprechen und du möchtest sozusagen Trends daraus analysieren, dann kannst du natürlich die die neuronalen Netzwerke natürlich einmal aufbauen, einmal bestimmen und sie dann sozusagen endlos trainieren lassen, ja, die Algorithmik. Und immer dann, wenn du sozusagen Trends verstehen möchtest oder du möchtest Impact-Trigger letztendlich halt verstehen, dann kannst du sie natürlich daraus immer wiederum raus konsumieren, weil du im Grunde genommen eine Maschine hast, die permanent am Lernen ist, permanent die Input-Daten halt immer wieder verwendet und dann nach dem Use-Case auch sehr, sehr tief dann auch versteht, sodass du dann einfach einen Time-to-Market-Vorteil hast, der einfach signifikant schlicht und ergreifend halt ist. Und was man vor allem da auch rausbekommt, wenn man es dann vortrainieren lässt und dann produktisiert ist, du bekommst natürlich eine Qualität dann irgendwann mal hin, die schon sehr, sehr stark ist. Also gerade was Trends angeht, gerade wenn ich anschaue, was Lieferketten beispielsweise angeht, ja, also wie reagieren Lieferketten bei Anomalien, bei Abweichungen oder bei neuen Einflüssen? Sowas kann man natürlich forecasten, sowas kann man auch simulieren, ja. Früher sagte man simulieren, heute ist es halt eine Prädiktion. Aber im Grunde genommen kann ich so etwas vorhalten, indem ich sage, okay, ich antizipiere gewisse Situationen. Und lass das einfach sozusagen durch Data Science schon on stock vorproduzieren. Und wenn ich dann die Use Cases habe, konsumiere ich es dann einfach nur. Ja. Aber ein letztes noch, Entschuldigung, weil du fragst mich, was mich auch sehr begeistert, ist auch, du sagtest das gerade mit der Bilderkennung. Das ist ein Riesentrend auch in der Medienindustrie schon seit Jahren gewesen. Ich habe ja früher bei ProSieben oder für ProSieben gearbeitet. Da hatten wir uns damals auch schon mit beschäftigt. Naja, wie kann ich denn eigentlich FSK-Freigaben zum Beispiel vollautomatisieren. Ja, also heute sind sozusagen im Jugendschutz sitzen doch Herrscharen Menschen dort, die sozusagen sagen, ab wann ist welcher Content für welche Altersgruppe letztendlich halt zugelassen. Die schauen sich dann letztendlich halt Ewigkeiten dieses Material halt an. Sowas kann man eigentlich heute vollständig hochgradig automatisieren, weil ich einfach über Bild erkennen kann, wie viele Anteile an sage ich mal, einschränkenden Szenen letztendlich da drin sind, wo ich sage, okay, danach muss ich dann einfach die Altersklassifikation letztendlich halt vornehmen. Ja, das ist ganz praktisch und das kann man, ich glaube, das sind gute Beispiele, wie man Bilderkennung auch wirklich at scale machen kann, wo man ganze Disziplinen auch wirklich durchoptimieren kann.
Ja, sehr schöne Beispiele. Vielleicht auch noch eine Frage. Also, ich hatte vorhin schon gesagt, mit Google kann man es sich runterladen. Du hast es nochmal mit ProSieben als Beispiel für Bilderkennung. Und wenn jetzt die Freigabe oder wenn jetzt ProSieben, sagen wir mal, einen Algorithmus erstellt, der die Bilderkennung macht, dann könnt ihr auch RTL sagen, das ist nicht mein Kerngeschäft, teilen wir uns den Algorithmus. Oder auch bei Automobilunternehmen könnte ja der Fall sein. Oder auch bei Social Media Prediction ist jetzt ja nicht ein Alleinstellungsmerkmal von einem Unternehmen, sondern es ist vielleicht nur ein Nutzalgorithmus. Gibt es da vielleicht auch schon Initiativen, dass man diese vortrainierten Algorithmus vielleicht shared oder Marktplatz oder auch teilt oder Kooperationen macht? Hast du in diese Richtung schon was gesehen?
Ja, ich sehe es, also ich sehe es nicht dann, wenn es heute noch sozusagen als ein USP einer Firma angesehen wird. Also Bilderkennung oder wenn es darum geht, in Medienhäusern wird ja Content eingekauft im Jahr, wenn du sozusagen verstehen möchtest in diesem Einkaufsprozess, was ist das eigentlich für ein Content, wie funktioniert der eigentlich gegenüber unserer Zielgruppe, was sind die Veränderungsmerkmale dieser Zielgruppe und lohnt es sich wirklich gewissen Content zu kaufen oder zu produzieren. Da gehen schon sehr viele, sag ich mal, betriebliche Erfahrungen auch in so einen Algorithmus letztendlich halt ein. Da sind sehr viele kreative Menschen, die neben den Data Scientisten sozusagen versuchen, so einen Algorithmus in ihrem Kern zu optimieren. Das sehe ich noch nicht, dass man da sagt, naja, wir geben jetzt auch mal unser journalistisches und unser kreatives Know-how, selbst wenn es über einen Algorithmus kommt, einfach mal auf einen Marktplatz frei. Das sehe ich noch nicht, weil es einfach zu sehr noch Kerngeschäft ist und ein USP. Wo ich das aber tatsächlich sehe, ist, wenn wir tatsächlich über Wetterdaten, über Satellitenbilder, über Kartografieinformationen, also wo sozusagen die Datenquellen ein Stück weit nicht mehr exklusiv sind und das Know-how für ein Produkt später heraus dann eher wieder exklusiver wird und wo dann sozusagen die Data Science Methode in der Mitte eher Commodity ist. Da sehe ich die Trends tatsächlich, dass man sagt, wenn die Daten und die Methode nicht mehr ein Markt-Differentiator ist, dann ist man mehr bereit, solche Daten auf Marktplätze auch zu geben. Und das sehen wir ja bei Microsoft, das sehen wir ja bei allen anderen Cloud-Providern ja auch. Die erhalten ja mittlerweile alle Algorithmik-Marktplätze ja auch vor, wo man sie ja hochladen kann. Ich glaube, ja, da entwickelt sich so etwas wie auch in der Open-Source-Community, wo man einfach freizügiger dann schon mal solche allgemeinen Algorithmen oder auch Erfahrungen letztendlich halt dann hochlädt und teilt.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Trend oder Ausblick, was da noch kommen wird in diese Richtung. Da vielleicht auch nochmal zu den Produkten, also das vorhin schon gesagt, mit nach innen, also das kenne ich auch, ich mache am liebsten Projekte, die nach innen gehen, weil es einfach sicherer ist. Also man hat eine Maschine, muss es optimieren und man gibt das Ergebnis raus, also es ist wirklich so ein bisschen, sagen wir mal, deterministisch. Man weiß, was kommt und man kann dann ein Erfolgserlebnis vorzeigen. In der Produktentwicklung oder auch so, sagen wir mal, im Business Development ist es oft schwierig, weil man sieht es vielleicht auch von den Startups in USA, ein bisschen weiter Bogen dahin, aber das schafft es ja auch nicht jeder. Also nicht jedes wird ein Facebook, sondern es ist ja wirklich schwierig, Business zu entwickeln oder auch Produkte, die dann gut sind. Gibt es da Herausforderungen bei der Produktentwicklung oder hast du da Tipps, wie man dann wirklich ein gutes Produkt macht? Weil die Herausforderung ist ja meiner Meinung nach wesentlich höher, als einfach so eine innere Optimierung zu machen.
Vielleicht darf ich noch einmal einen Schritt zurückgehen, auch wenn dadurch dann die Antwort wieder ein bisschen länger wird. Ich glaube, vor 5 Jahren hatten wir die Situation, da konnte ich ein Produkt entwickeln, ein Solitär nenne ich das mal, ein in sich abgeschlossenes Produkt. Das konnte begeistern, weil es ein Problem in so einem Lighthouse lösen konnte. Und jeder fand es spitzenmäßig. Und dadurch entstanden, glaube ich, auch sehr viele Startups halt heraus, weil sie dachten, wow, ich kann hier noch was Neues machen, ich tweake noch mal Algorithmik, ich bringe die in einen anderen Problemkontext, ich nehme andere Daten, ich mache was auch immer, um sozusagen immer in einen speziellen Fall zu lösen. Ich glaube, wir haben diesen Hafen mittlerweile verlassen und mittlerweile muss man schauen, wie bekomme ich denn eigentlich diese Kompetenz auch in große Systemlandschaften letztendlich halt hinein? Weil große Unternehmen wollen einfach kein Algorithmik-Zoo um eine Kernapplikation haben. Ja, das ist so ein bisschen der Vergleich mit früher, dass man halt ganz viele Software-Lösungen letztendlich halt hatte für ganz unterschiedliche Mini-Problemstellungen. Und der Trend ging ja ganz klar dahin, dass man sagt, wir konsolidieren das, versuchen das in einem größeren Software-Rahmen zu haben, damit ich mit einem System arbeite, was unterschiedliche Fähigkeiten hat. Also, was sehen wir auch? Wir sehen ganz viele Startups scheitern. Ja, weil sie sozusagen im Explorativen begeistern könnten, bin ich wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, aber im Regelbetrieb und in diesem Fall in der Übersetzung beim Kunden eine Sonderlösung auslösen würde. Und die wenigsten Kunden sind mehr und mehr bereit, das zu tun. Insofern ist der Tipp zu gucken, wo gibt es eigentlich White Spots in den großen Systemanbietlösungen und wo ist das Thema so relevant, dass ich da einen Prozess oder ein Teilproblem letztendlich innerhalb des Systems löse. Ja, und die Kür ist halt dann, dass ich eine Firma finde, wo ich das hineinverkaufe, die entweder mich dann aufkaufen, weil ich so eine großartige Idee habe, ja, dann werde ich plötzlich Teil des großen Schiffes, oder aber ich einen Teil, der für die Kunden zwar relevant ist, liefern kann und man will mit mir auch partnern, das Potenzial aber unterkritisch ist, dass man es selber aufkauft oder selber macht. Also insofern, ich glaube, die Rolle in Zukunft wird da sein, wie kann ich smarte Partnerschaften aufbauen in einem Ökosystem, wo man mich auch weiterarbeiten lässt, ja, weil ich natürlich als Startup im KI oder im Machine Learning oder im Data Science Kontext meinen eigenen Freiraum brauche und ich habe ja immer ein Stück weit Exploration, das also sozusagen mir gewährleiste. Ich dann aber in einem Partner oder mit einem Partner arbeite, der die Ergebnisse sozusagen bei sich über ein großes System skalieren kann. Und ich glaube, abschließend, das hatte ich gerade schon gesagt, der Trend ist ganz klar zu sehen, dass Unternehmen, selbst wenn ich eine perfekte Forecasting-Lösung habe, eine perfekte, die ein super Problem löst, Leute wollen sozusagen in End-to-End-Systemen wiederfinden, weil sie ansonsten Subsysteme haben, die dann irgendwann mal keiner mehr versteht, keiner mehr maintainen kann. Dann gibt es das Startup vielleicht auch nicht mehr. Alle solche Dinge, da habe ich Abhängigkeiten, Business-Risiken. Das will heutzutage keiner mehr. Und ich glaube, da ist der Reifegrad ein anderer als noch vor 5 bis 7 Jahren, wo man einfach sagte, super, ich kaufe solche Firmen auf, ich partner mit solchen Firmen, ich habe so ein Satellitensystem um ein Kernsystem. Da geht der Trend ganz klar in die Konsolidierung.
Genau, also End-to-End ist key und auch noch Speed ist key, wie du vorher schon gesagt hast. Time-to-Market ist auch ganz wichtig in diesem Bereich und Algorithmen sehe ich auch mittlerweile, die zu trainieren, die werden immer weiter optimiert. Ich glaube, da ist auch schon, sagen wir mal, der Witz ist da raus. Also es geht nicht darum, noch die letzte 0,01% zu tunen, sondern End-to-End-Pipelines aufzubauen, Time-to-Market, dass man die Anwendung schnell reinbringt. Das ist momentan der Trend soweit. Dann sind wir mit den Themen jetzt durch. Jetzt hätte ich gerne von dir noch ein paar Tipps für Data Science Anfänger oder auch für Projektmanager, was du denen gerne noch mitgeben willst, außer den Tipps und Sachen, die wir schon besprochen haben heute in unserem Podcast.
Ja, wobei ich kann die gar nicht häufig genug wiederholen, nämlich guckt euch die Probleme an. Ne? Also kommt von dem Problem oder von der Herausforderung von dem Kunden, von der Marktseite und versucht dann, die gegebene Technologie und Methodenkompetenz entsprechend selektiv auch anzuwenden. Ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, ich beherrsche alle Technologien und ich muss immer alle Methodiken haben, ich brauche die besten Algorithmen. Nein, guckt euch das Problem an und überlegt euch, was ist gut für das Problem. Und manchmal ist es eine ganz einfache statistische Analyse genauso gut, anstatt ein riesengroßes Algorithmen-Netzwerk aufzubauen, um das Ding letztendlich halt zu bieten. Das macht es zu komplex. Also kommt vom Problem, versteht daher die Märkte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Seid ein inhaltlicher Sparringspartner für den Business-Ansprechpartner, für den Produktmanager. Versteht ihn, versteht seine Sprache, spreche seine Sprache und helf ihm einfach dann sozusagen die Lösung technisch zu übersetzen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Rat, den ich hier geben kann. Und ein zweiter, nicht minder wichtig, aber sag ich mal ein bisschen weniger wichtig als vom Markt kommen, seid Advokaten der Veränderung. Ja, Data Science ist ein Transformationsthema. Das glaubt man nicht, aber es ist tatsächlich so. Ihr verändert damit die Art und Weise, wie Firmen arbeiten, wie sie künftig ihre internen Prozesse optimieren, wie sie künftig Geschäftsmodelle denken und an den Markt bringen. Also ihr seid ein Ambassador, ein Advokat, hin zu mehr datengetriebenen und Organisationen, hin zu mehr Digitalisierung. Und da ist, glaube ich, Data Science ganz, ganz wichtig. Ist wirklich auch eine Disziplin, die da einen sehr starken Einfluss haben kann, wenn man ein bisschen weggeht vom Tech-Talk hin zu Business-Talk.
Sehr schön. Vielen Dank, Markus, für die Tipps und die Insights in die Praxis, auch mit den Produkten, Business Impact, nochmal die Advokaten der Veränderung, auch schöner Ausdruck für die Data Scientists, das lasse ich jetzt alles mal so stehen. Nochmal herzlichen Dank, dass du teilgenommen hast an dem Podcast.
Vielen, vielen Dank, René, fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.